Präsidentin, die ehemalige Außenministerin, wieder in die Schlagzeilen geraten. Politischen Schaden für Österreich. Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 12. April, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir heute wieder aus einem kleinen Dorf in der russischen Provinz zugeschaltet, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen Samstagmorgen nach Russland, Frau Kneißl.
Einen wunderbaren Samstagmorgen, auch Ihnen, lieber Frau von Witzleben.
Ja, Frau Kneißl, wir haben heute wieder viele spannende Themen vor uns, aber zunächst wünsche ich Ihnen noch frohe Ostern. Bekanntermaßen findet in Russland das orthodoxe Osterfest immer am 12. April statt, also morgen dann zur Ausstrahlung unseres Podcasts. In Deutschland im Westen hat das Osterfest bekanntermaßen schon letztes Wochenende stattgefunden. Und wir haben heute wieder, Frau Kneißl, viele spannende Themen, über die wir sprechen wollen. Vor allen Dingen werden uns die aktuellen Umbrüche in Nahost beschäftigen. Dort wurde eine Waffenruhe ausgerufen. Donald Trump hat apokalyptische, dystopische Posts über sein eine Kanäle abgeliefert, wo er dem Untergang von einer ganzen Zivilisation drohte. Wir werden aber auch sprechen über den Bruch der Waffenruhe von israelischer Seite mit dem Beschuss des Libanons, über den tiefen Spalt, der sich durch die MAGA-Bewegung rund um Äußerungen von Tucker Carlson zieht. Aber wir werden natürlich auch auf die anstehenden Parlamentswahlen in Ungarn zu sprechen kommen, die am morgigen Sonntag stattfinden. Und über Entwicklungen in Deutschland respektive des Wehrdienstes, der vorsieht, dass Männer zwischen 17 und 45 Jahren das Land nicht mehr verlassen dürfen. Aber bevor wir über all diese Themen zu sprechen kommen, Frau Kneißl, Sie haben mir eben schon erzählt, Sie waren diese Woche wieder im Reich des Bösen, im Reich des Dunkel, in der Hauptstadt der Russischen Föderation in Moskau, haben dort einen Vortrag gehalten, haben gelehrt an einer der vielen Universitäten und haben auch für die russische Propaganda einige Interviews gegeben. Also Frau Kneißl, berichten Sie gerne mal, wie war Ihre Woche in Moskau? Was haben Sie alles erlebt und wie geht's den Vierbeinern?
Ja, vielen Dank, lieber Flavio, für die sympathische Nachfrage. First things first, glücklicherweise Vierbeiner sind wohl auf. Ich hoffe, das Schnarchen meines Boxerhundes stört nicht. Er schnarcht im Nebenraum. Aber es geht uns Gott sei Dank gut. Ich habe selten so Asphalt genossen wie in diesen 3 Tagen in Moskau, weil bei uns ist nach der Schneeschmelze hier ein einziger Matschboden rundum und am trockenen Asphalt in Moskau unterwegs zu sein. Wie gesagt, das war für mich ein neues Gefühl, dass man mit sauberen Schuhen durch den Tag kommt. Das ist hier leider nicht der Fall im Moment, aber das ist Dorfleben. Und ich hatte 2 Tage Unterricht an der RANEPA, der vielen Universitäten, wie Sie richtig gesagt haben, und war sehr, sehr angetan von den Studenten, hatte einen Vortrag rund zu Erdöl- und Erdgasmarkt und einen anderen zu diplomatischen Fragen, diplomatisches Handwerk. In dem einen Fall rund um Erdöl und Erdgas waren es Masterstudenten Mitte 20, Anfang 30, oftmals junge Angehörige des Verwaltungsdienstes, also die beispielsweise in der Verwaltung eines Oblast, einer Provinz tätig sind, die für Gouverneure arbeiten. Also wenn man so will, gehobener Verwaltungsdienst, so etwas wie eine Verwaltungsakademie. Und die haben die Möglichkeit, nach einem Auswahlverfahren derartige Lehrgänge zu machen. Das ist eine ganz gute Mischung aus Verwaltung und Wirtschaft. Und dort hatte ich eine wirklich sehr patente Gruppe, hochinteressante Fragen rund um die aktuelle Situation auf den Energiemärkten. Und da tut sich ja bekanntlich sehr, sehr viel. Also unser Thema dass ich vor 4 Monaten wurde ich eingeladen und damals ahnte keiner, wie turbulent das alles sein würde. Also das war eine sehr, sehr interessante Gruppe. Und die andere Gruppe war etwas jünger, die waren Anfang 20, aber ich war, wie gesagt, sehr angetan. Auch die waren bei der Sache. Und das ist für mich nicht einfach so gegeben, weil ich bedauerlicherweise in den letzten Jahren immer wieder feststellen muss, wie stark die Konzentrationsfähigkeit eines Auditoriums nachlässt, egal welcher Altersgruppe. Und die waren einfach auch mit den Augen dabei, haben Notizen gemacht, haben kluge Fragen gestellt. Und wie gesagt, ich habe mich gefühlt wie in alten Tagen, nämlich so, dass wenn man aus einer Lehrveranstaltung rausgeht, danach voller Energie ist, weil man einfach auch so viel zurückerhält von einem interessierten Auditorium. Und dieses Gefühl ist ein besonderes. Das ist wie jemand, der, ich weiß nicht, ein Sänger nach einem Konzert, sich vielleicht nicht nur müde, sondern einfach auch inspiriert fühlt. Und dann hatte ich noch einen Nachmittagabend in den vielen Studios von RT. Ich gehe immer gerne, wenn ich in Moskau bin, live in die RT-Studios. Warum? Weil es sind einfach patente Journalisten dort. Also es ist gerade bei RT ja ein solches Mischmasch aus internationalen Moderatoren, Journalisten. Es sind dort, vor allem bei RT Arabisch, im RT Arabic Newsroom halte ich mich sehr gerne auf. Da gibt's immer wunderbaren arabischen Kaffee und Süßigkeiten aus Aleppo. Da sind sehr, sehr viele Syrer, Palästinenser, Ägypter. Es ist ein Sprachenmischmasch. Ich kann dann wieder auf Arabisch sprechen, Französisch. Ich hatte mit den Kollegen vom französischen Kanal, mit unseren Kollegen von RT Deutsch. Also es ist eine wirklich schöne Mischung an Menschen. Und ich hatte dann auch bei RT International ein Live-Gespräch rund zu den morgen bevorstehenden ungarischen Parlamentswahlen. Ich habe dort im Interview gesagt, ich sehe, dass es war just an dem Tag, als Gidi Vance in Budapest war, ich sehe das als eine Art Stellvertreterkonflikt zwischen den USA und Brüssel, der sich im Moment sozusagen auch in diesem Wahlkampf in Ungarn abspielt. Ich bin nicht auf Twitter, aber mir hat jemand zugeschickt, da gab es offenbar dann auch irgendwelche dämlichen Kommentare dazu, aber ich sehe das so. Und das waren die intensiven Tage, dann wieder 5 Stunden mit dem Auto retour. Und hier geht die Baustelle weiter. Hier habe ich meine Lehrveranstaltungen für nächste Woche fast zu Ende vorbereitet. Heute werde ich noch intensiv dran arbeiten. Und morgen geht es dann um 7 Uhr in der Früh mit den Hunden und dem Auto nach St. Petersburg. Ich nehme diesmal die Hunde mit, sonst fahre ich ja immer mit dem Zug. Aber ich will einiges aus dem Büro nach Hause transportieren und ich werde dazwischen auch in Kaluga stehen bleiben, weil ich dort auch noch hier Leute treffe. Also es ist daher das Auto angesagt und ich hoffe, wir werden diese insgesamt dann 2400 Kilometer gut bewältigen.
Mhm. Ja, ein Katzensprung für russische Verhältnisse. Sie, Frau Kneißl, Sie haben sich schon dran gewöhnt an diese zahlreichen Katzensprünge, die Sie Woche für Woche in Ihrer neuen Heimat in Russland dort machen. Ich habe es ja vor Ort auch mitbekommen. Irgendwann gewöhnt man sich einfach auf diese Distanzen und 5-6 Stunden kommen einem vor wie wenige Minuten.
Genau.
Ja, Frau Kneißl, dann lassen Sie uns jetzt auch gerne einsteigen in das Geschehen der vergangenen 7 Tage, die es wirklich in sich gehabt haben. Und wir beginnen gleich mal mit der apokalyptischen Rhetorik von US-Präsident Donald Trump, der drohte, eine ganze Zivilisation wird heute Nacht sterben. Er schrieb auch davon, dass die iranische Führung crazy Bastards seien, da sie sich verweigern würden, die Straße von Hormuz zu öffnen. Ja, das Ganze wich dann wenige Stunden später plötzlich einer deeskalativen Rhetorik, denn in der Nacht zum Montag wurde bekannt gegeben, dass die USA und Iran eine 2-wöchige Waffenruhe vereinbart haben. Kurz darauf bestätigte auch Israel seinen Beitritt zu der Feuerpause. In diesen 2 Wochen sollen jetzt Verhandlungen über ein dauerhaftes Friedensabkommen stattfinden, wobei Pakistan als Vermittler fungiert. Die Führung in Teheran erklärte sich auch bereit, die Straße von Hormuz wieder zu öffnen, hat allerdings betont, dass sie die Meerenge weiterhin kontrollieren werden und Mautgebühren für die Durchfahrt kassieren wollen. Und wenige Stunden vor dem Beginn der geplanten Friedensverhandlungen in Islamabad in Pakistan hat der Iran jetzt eine weitere Vorbedingung gestellt und Donald Trump mit einer massiven militärischen Eskalation gedroht. In einem Telefoninterview mit der New York Post erklärte Trump am Freitag, dass die im Nahen Osten stationierten US-Kriegsschiffe derzeit mit der besten Munition und den besten Waffen, die je hergestellt wurden, beladen sind. Sollte kein Abkommen zustande kommen, werde das Militär diese sehr effektiv einsetzen. Der iranische Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf, der zusammen mit dem iranischen Außenminister als Unterhändler Teherans vorgesehen ist, stellte bei Twitter X Vorbedingungen für die Friedensverhandlungen. Er sagte, ein Waffenstillstand im Libanon und die Freigabe von eingefrorenen iranischen Vermögenswerten müssten noch vor Beginn der Verhandlungen umgesetzt werden. Frau Kneißl, wie blicken Sie auf diese Friedensverhandlungen jetzt in Islamabad in Pakistan und wie stabil halten Sie auch die ausgehandelte Waffenruhe?
Wenn ich Sie da kurz korrigieren darf, die Waffenruhe ist noch nicht ausgehandelt. Das in Islamabad, was jetzt hier stattfindet, sind an sich Gespräche über die Feuerpause, über eine mögliche Waffenruhe. Also ich würde hier noch nicht das Wort Friedensverhandlungen nehmen, sondern wirklich nur mal Gespräche über eine Feuerpause. Sie haben ja auch jetzt auf den ersten Blick und auch auf den zweiten Blick wahrscheinlich unversöhnlichen Positionen einerseits der USA und Israels und andererseits des Iran gesehen, weil wer sich etwas überrumpelt fühlt und wild um sich schießt, ist Netanyahu. Also Trump will zweifellos aus diesem Krieg raus. Er möchte so etwas wie einen Honorable Exit. Wir hatten diese kuriose, ja, dramatisch, wenn das alles nicht so grauenhaft wäre, dann wäre es ja wirklich in erster Linie kurios, was sich da abspielt. Aber am Mittwochmorgen, den 8. April, verkündeten sowohl die USA als auch der Iran und als auch die Vereinigten Arabischen Emirate den Sieg, ja. Weil die Iraner, würde ich mal sagen, haben mehr an diesem Pyrrhus-Sieg. Pyrrhus-Sieg, zur Erinnerung, ist ein unter einem sehr hohen Blutzoll und schweren Niederlagen errungener Sieg. Aber der Iran ist da. Der Iran ist nicht von der Karte getilgt. Der Iran hat auch, und das ist das militärisch Interessante, noch nicht sein gesamtes Pulver verschossen. Also erst am Montag, Dienstag wurden Raketen verwendet, sowohl bei Attacken auf Israel als auch bei Attacken auf US-Militärbasen, beispielsweise in Katar, zu denen es dann auch noch am Donnerstag und Freitag nach dem Erklären dieser Waffenruhe kam, die mehr als brüchig ist. Und da sagen sämtliche Militäranalysten, Analytiker, also auch aus den Rängen der USA, oh, das wussten wir nicht, dass die sozusagen über dieses Arsenal noch verfügen. Weil was hören wir von US-amerikanischer Seite und von israelischer Seite? Das hörten wir ja schon im Juni letzten Jahres während dieses 12-Tage-Krieges. Alle Abschussrampen der Iraner seien vernichtet, das gesamte Waffenarsenal sei außer Kraft gesetzt und so weiter. Nun sieht man auch bei dieser grauenhaften Auseinandersetzung, die mittlerweile schon über 40 Tage währt, dass die Iraner immer noch also über ein Arsenal verfügen und jederzeit offenbar auch noch bessere Raketen einsetzen können, die sie bislang offenbar wirklich noch nicht eingebracht haben. 10 Punkte versus 10 Punkte. Sie haben einige der Punkte genannt von iranischer Seite. Wir hören einen 10-Punkte-Plan seitens Trumps. in dem unter anderem es auch heißt, also alles Uran angereicherte Material sei zu übergeben. Wir haben von iranischer Seite den 10-Punkte-Plan auf, also Einstellung aller Feindseligkeiten, Aufhebung der Sanktionen und die anderen Punkte, die sie genannt haben, und ein neues Protokoll zur Straße von Hormuz oder überhaupt ein Protokoll zu schaffen. Das wesentliche Momentum, warum Trump hier jetzt sozusagen die Reißleine gezogen hat und gesagt hat, okay, stellen wir diesen Krieg irgendwie ein, ist die Meerenge von Hormuz. Es geht hier um diese 27 Kilometer Wasserstraße und um die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Wir haben das in unseren Gesprächen schon mehrfach diskutiert. Unsere Zuhörer sind informiert und wissen, was auf dem Spiel steht. Also es geht nicht nur um die 20% Rohöl, die rauskommen, oder Erdgas, LNG aus Katar für beispielsweise die asiatischen und europäischen Märkte. Es geht auch um Düngemittel, es geht um petrochemische Produkte und so weiter. Die Iraner, Sie haben das kurz angesprochen, wollen eine Maut. Also das, was hier sich abspielt, ist Folgendes. Wenn ich das vielleicht ganz kurz erläutern darf, weil daran, das ist wirklich der Knackpunkt meines Erachtens. Also es geht um die Einführung einer wirklich faktischen Transitgebühr durch die Revolutionsgarden. Und es sollen bis zu 2 Millionen US-Dollar pro Schiff pro Passage gezahlt werden. Und jetzt wird's interessant: abrechenbar in Renminbi oder in Kryptowährungen. Und dann hat man einen sicheren Transit. Das heißt, ich betone hier noch einmal: die Straße von Hormuz ist nicht blockiert oder geschlossen. Die Iraner handeln sozusagen von Fall zu Fall, und sogenannte freundliche Schiffe werden durchgelassen. Interessanterweise wurden auch 2 französische Transporter durchgelassen, aber es geht vor allem um Transporter, die Richtung Asien reisen. Also vergessen wir nicht, die Volksrepublik China ist ein wesentlicher Partner des Irans und auch ein Importeur eben iranischer Produkte. Was bedeutet diese Maut? Das bedeutet für den Ölmarkt einen Aufschlag von rund 5 US-Dollar pro Fass Öl aus der Region und würde sich auswirken eigentlich mit einer, ja, mit auch da schon mit einer Inflation auf das Endprodukt, Ölprodukt, das dann der Autofahrer oder wie auch immer gezahlt wird, weil einfach jedes Produkt transportiert wird. Und wir haben wir hätten dann, wenn das so umgesetzt wird, diese Mautgebühr, wie das die Iraner praktizieren wollen, dann würde das bedeuten, ein jährliches Zusatzeinkommen für den Iran von 5 bis zu rund 50 Milliarden US-Dollar. Daraufhin gab es natürlich heftige Reaktionen auch der Emirate, nicht nur der Amerikaner, die sagen, das alles sei ein Widerspruch mit der UNOCERES-Konvention. Hier angemerkt, die USA haben die UNOCERES-Konvention nie ratifiziert und halten sich auch nicht an wesentliche Regeln des Seerechts, das an sich Völkergewohnheitsrecht ist. Das heißt, das hat sich über die Jahrhunderte heraus durch eine bestimmte Völkerrechtspraxis entwickelt. Und die Vereinigten Arabischen Emirate haben bereits also verkündet, das geht nicht, diese Meerenge ist internationales Gewässer. Da gilt freie Durchfahrt, Innocent Passage, durch eben ein internationales Gewässer. Und es gibt also Proteste von allen Seiten. Warum erwähne ich das alles so ausführlich? Weil es steht und fällt wirklich mit der Frage Straße von Hormuz. Ich würde meinen, das ist meine persönliche Einschätzung, den USA geht es nicht so sehr um die Frage, haben die Iraner jetzt hier angereichertes Uran oder haben sie es nicht? Es geht wirklich um die Frage, wie geht's weiter mit der Versorgung auf den globalen Märkten, und das geht weit über die Energiefrage hinaus, wenn die Straße von Hormuz über weitere Monate gesperrt ist, beziehungsweise, wie gesagt, gesperrt ist das falsche Wort, sondern wenn hier nur selektiv Schiffe durchfahren dürfen. Und entscheidend ist ja auch, dass viele Reeder keine Versicherungspolizen mehr bekommen, weil die großen Versicherungen nicht bereit sind, diese zu übernehmen oder dann die jeweilige Frachtfirma sagt, diese Poliz können wir uns nicht leisten, das können wir nicht an unsere Kunden weitergeben, diesen Aufschlag. Also es ist der internationale Frachtverkehr sehr, sehr stark betroffen. Den Israelis war diese Ankündigung in der Früh vom 8. April völlig egal. Die Menschen im Libanon sind in der Früh noch aufgewacht in der Hoffnung, dass es vielleicht etwas ruhiger werden könnte. Aber einige Stunden später flogen die Israelis die grauenhaftesten Attacken auf die Stadt Beirut mit über 250 Toten in ein paar Minuten, mit Tausenden von Verletzten. Und das alles mit dem Hinweis, uns interessiert diese Waffenruhe nicht. Wir bombardieren, was das Zeug hält. Wir machen den Libanon zu Gaza. Das ist die Haltung der Israelis. Da gab es Proteste der Weltgemeinschaft. In Europa habe ich nicht so viel gehört, außer Spanien. Die Spanier sind ja die Einzigen, die sich wirklich klar äußern und klare Kante zeigen. Aber der Libanon zahlt einen grauenhaften Preis. Ich habe eine Freundin glücklicherweise erreicht, eine andere nicht. Es wurde das Zentrum von Beirut im Grund und Boden teilweise geschossen. Also direkt, wer ein bisschen die Stadt Beirut vielleicht kennt. Also wir sprechen jetzt nicht vom Südlibanon, wir sprechen nicht von den südlichen Vororten, sondern wir sprechen vom Zentrum von Beirut. Und Netanyahu und die israelische Regierung hat nicht das geringste Interesse, sich an irgendeine Waffenruhe zu halten. Daraufhin die Reaktion des Iran: Solange der Libanon in dieser Form beschossen wird, schießen wir zurück. Und daher haben wir nicht nur das Wort brüchig ist untertrieben, ja. Es geht eigentlich weiter, ja. Also es wird es finden Massaker im Libanon statt. Es wurden Militärbasen der Amerikaner in den Golfstaaten seitens der Iraner beschossen. Es wurde der Iran beschossen, viele Universitäten, Infrastruktur, Brücken kaputt gemacht. Also diese Waffenruhe hat zumindest am Morgen des 8. April den Eindruck erweckt, die Amerikaner wollen raus aus dieser Geschichte.
Ja, und jetzt haben Sie das wesentliche Thema eigentlich schon angesprochen. Das ist nämlich nicht der Faktum oder zunächst mal nicht der Faktum, dass dort eine scheinbare Waffenruhe ausgehandelt worden ist, sondern vielmehr, das ist für mich das Thema Nummer eins, dass Israel noch am gleichen Tag der ausgehandelten Waffenruhe Libanon angegriffen hat. Und nicht nur das, es sind die schlimmsten Angriffe gewesen seit Beginn des wieder aufflammenden Konfliktes. Nach libanesischen Angaben wurden dabei mehr als 350 Menschen getötet und über 1000 weitere verletzt. Zu den Opfern gehörten unter anderem auch zwei Journalistinnen, eine lokale Radiomoderatorin und eine Mitarbeiterin eines bekannten lokalen Senders. Auch ein Al Jazeera-Korrespondent starb im Gazastreifen in seinem Auto. Die US-Regierung erklärte, der Libanon, der sei gar nicht Teil der Waffenruhe gewesen. J.D. Vance sprach von einem Missverständnis und betonte, eine Einbeziehung des Libanon sei nie zugesagt worden. Aus Teheran wiederum kommt scharfe Kritik. Der Iran macht Washington für die Einhaltung der Vereinbarung verantwortlich und wirft den USA sowie Israel vor, die Waffenruhe vorsätzlich gebrochen zu haben. Ja, Frau Kneißl, inwiefern wird der Libanon und die Bombardierung des Libanon jetzt auch in diesen Friedensverhandlungen oder in diesen Verhandlungen, die jetzt zum Zeitpunkt der Aufzeichnung unseres Podcastes hier in Islamabad stattfinden, denn eine zentrale Rolle spielen? Und glauben Sie, dass vor allen Dingen in dem Fall dann der Iran diese zentrale Forderung auch durchbekommt, dass der Libanon Teil dieses Friedenskomplotts wird? Oder glauben Sie, dass das eben entgegen den militärischen Plänen Israels steht und man weiterhin den Libanon aufs Übelste angreifen wird? Wie blicken Sie darauf?
Ich fürchte Letzteres. Also die Israelis setzen hier nicht nur die libanesische Zivilbevölkerung, sondern auch die libanesische Regierung unter einen gewaltigen Druck. Die israelische Haltung lautet wie folgt. Ihr müsst die Hisbollah entwaffnen, die Hisbollah muss abgeschafft werden und erst dann geben wir Ruhe. Nun ist das Thema Hisbollah eines, das seit 1983 das Verhältnis Libanon-Israel beschäftigt. Wenn ich hier ganz kurz einen Exkurs machen darf, die Israelis marschierten 1982 mit einer riesigen Landinvasion in den Libanon ein. Damals war Kriegsziel die Vernichtung der PLO. Die PLO hatte mehrere Basen im Südlibanon. Yasser Arafat saß als PLO-Chef in Beirut. Und es ging um die Zerstörung der PLO-Infrastruktur im Libanon. Ja, die PLO hatte so etwas wie einen Staat im Staate geschaffen. Und Kriegsziel war, wie gesagt, die Zerstörung selbiger. Die Schiiten des Südlibanons hatten interessanterweise im Sommer 1982 teils, ja, das war kein allgemein gut, aber teils hatten sie die Israelis erfreut begrüßt, weil alle hatten an sich die Nase voll von dieser Gewaltspirale zwischen PLO und israelischer Armee im Südlibanon. Die Israelis begannen aber sehr, sehr bald ihre Okkupation des Libanons. Und das ging damals bis hinein nach Beirut. Also es war nicht nur der Süden, es waren weite Teile des Libanons. Die BK-Ebene standen unter israelischer Okkupation. Und die Israelis führten sich dort als sehr brutale Okkupanten auf. Da in dieser Phase entstand die Hisbollah als eine Untergrundbewegung zunächst, als eine Partisanenbewegung, wenn man will. Resistance, ja, also so wie die Franzosen, das ist oftmals, was man seitens der Libanesen hört, als Beispiel, so wie die Resistance sich gegen die Nazi-Okkupation herausgebildet hatte in den 40er Jahren des Zweiten Weltkrieges. Die Hisbollah wurde dann sehr bald zu einer politischen Partei, die mittlerweile auch seit über 30 Jahren durchwegs im libanesischen Parlament vertreten ist. Das heißt, das, was die Israelis hier fordern, ist, dass eine Partei zerstört wird, vernichtet wird. Ja, also die muss sozusagen außer Kraft gesetzt werden. Diese Partei vertritt aber wiederum Millionen von Libanesen. Und daher jetzt der libanesischen Regierung zu sagen, entweder die Hisbollah ist weg vom Fenster oder wir schießen weiter, ist ein völlig unrealistisch und absolut brutales Entweder-Oder. Weil es gab viele Versuche, die Hisbollah in die Armeestrukturen zu überführen, was notwendig gewesen wäre, um der Armee das Gewaltmonopol zu geben. Aber das ist nicht geschehen. Zuletzt wurde ein solcher Versuch unternommen im Jahr 2006, als damals das neue Mandat für die UNIFIL geschaffen wurde. Und die Idee war, ja, nicht nur die Idee, sondern wirklich das Vorhaben ganz konkret, Hisbollah-Kämpfer zu entwaffnen und in die Armee zu überführen, zu übernehmen. Die Hisbollah hat immer darauf bestanden, auf ihren eigenen militärischen Strukturen. Das steht natürlich im Widerspruch zum Konzept des Gewaltmonopols durch den libanesischen Staat. Und ja, da stehen wir. Also was vielleicht hier noch als Anmerkung einzufügen ist, es wurde angekündigt, dass nächste Woche in Washington es zu direkten Gesprächen auf Botschafterebene kommen soll zwischen Israel und Libanon unter Vermittlung der USA, um diplomatische Beziehungen zwischen den beiden Staaten herzustellen. Ein solcher Versuch wurde auch im Jahr 1982 unternommen, damals unter Präsident Chemayel. Dieser Versuch ist gescheitert. Weite Teile der libanesischen Gesellschaft wollen keine Normalisierung mit Israel. Und ich würde sagen, die Chancen für eine Normalisierung mit Israel standen vor 20, 30 Jahren viel, viel besser als heute nach all den Massakern, nach all dem, was in den letzten drei, vier Jahren passiert ist. Also hier haben wir eine unauflösbare Konfrontation, die wie gesagt seit Jahrzehnten andauert, die man nicht so schnell auflösen kann. Und das ist das Kriegsziel, oder wenn man es als Kriegsziel bezeichnen kann, sondern ich würde sagen, es ist vielmehr der Vorwand für die Israelis, weiterhin den Libanon in Grund und Boden zu bombardieren. Ihre Frage war, wie viele Chancen gibt es daher für diese Waffenruhe und auch für diese Gespräche jetzt in Islamabad? Wie gesagt, ich würde noch nicht das Wort Friedensgespräch in den Mund nehmen. Ich würde sagen, es sind Talks about Talks, also Gespräche über Gespräche. Es geht mal um diese Feuerpause. Machen wir sie oder machen wir sie nicht? Ja? Angekündigt wurde sie, jeder hat eine andere Einstellung zu dieser Feuerpause. Ich habe auf einem Video kurz gesehen, heute früh, vor unserem Gespräch, das Regierungsflugzeug der Iraner, das nach Islamabad kam, hatte in den ersten Reihen Fotos von den Kindern, die in der Schule in Mindab am 28. Februar massakriert wurden durch die Israelis und Amerikaner. Der iranische Parlamentspräsident hat gesagt, diese Kinder fliegen mit uns mit. Ja? Also wir haben sie sozusagen an Bord für unsere Gespräche. Dieses Massaker vergessen wir nicht. Hier sind viele, viele offene Wunden. Was interessant ist, unter Anführungszeichen, ist, zumindest wurde das so verlautbart, dass es zu direkten Gesprächen kommen soll. Also das wäre etwas Neues, weil das, was wir im Oman hatten, war ja eine sozusagen Manntreffen zwischen Iranern und omanischen Diplomaten und dann trafen die Amerikaner die omanischen Diplomaten. Also die sprachen nie direkt miteinander. Die Iraner haben gesagt, wir wollen uns nicht weiter mit Herrn Kushner oder mit Herrn Witschkow unterhalten. Wir wollen, wenn, dann G.D. Vance, sozusagen den Vizepräsidenten, der hier unser Gegenüber ist. Für G.D. Vance steht hier auch sehr, sehr vieles an der Kippe. Ich würde sagen, seine gesamte Glaubwürdigkeit. Es ist allgemein bekannt, dass er sehr wohl gegen das Kidnapping von Maduro in Venezuela war, als auch gegen diesen Krieg. Es heißt seitens vieler US-amerikanischer Gesprächspartner, die auf RT interviewt werden, vielleicht hier kurz als Anmerkung, ich sehe viel RT international, also den englischsprachigen Sender, und ich sehe dort täglich US-amerikanische Offizielle, ja, also selbst ein John Bolton tritt auf RT Englisch immer wieder auf, und die haben einen viel entspanntereren Umgang mit den russischen Medien, als wir das in Europa erleben, wo die sich aufführen wie der Teufel, der das Weihwasser scheut, während US-amerikanische Offizielle überhaupt kein Problem haben, als Interviewpartner oder Kommentatoren für RT zu sprechen. Und der Sukkus dieser Kommentare ist vielleicht wie folgt zusammenzufassen. Fast alle im Kabinett Trump sagten Nein zu diesem Krieg. Fast alle. Aber offenbar war Trump unter einem gewaltigen Druck Netanyahus. Warum dieser Druck, warum diese Hörigkeit, wenn ich das auch so formulieren darf, warum diese Hörigkeit des US-Präsidenten gegenüber einem doch für seine Verbrechen bekannten Netanyahu? Hm.
Ja, Frau Kneißl, Sie stellen hier Fragen, die wahrscheinlich am Abschluss eines solchen Friedensprozesses stehen werden und auch irgendwann mal sicherlich in die Aufarbeitung fließen werden, wenn wir womöglich darüber sprechen werden, wie es zu einem derartigen Ausbruch dieses Konfliktes kommen konnte. Und auch in den USA, Frau Kneißl, werden die kritischen Stimmen, die diesen Kriegseinsatz der USA sehr kritisch sehen, immer lauter. Am vergangenen Montag reagierte der in den USA sehr bekannte ehemalige Trump-Unterstützer Tucker Carlson, der auch in Russland sehr bekannt ist, weil er der einzige westliche und vor allem auch der einzige US-amerikanische Journalist ist, beziehungsweise war, der ein Interview mit Wladimir Putin geführt hat. Er kritisierte den massiven, ja, oder den Ausfall von Donald Trump, die er am vergangenen Wochenende über seine Plattform Truth Social kommuniziert hatte. Ich zitiere ihn hier noch einmal. Er schrieb dort, "Open the fucking Strait, you crazy bastards, or you will be living in hell. Just watch. Praise to be Allah." Das schrieb er noch am vergangenen Wochenende an Ostersonntag. Sie hatten mir das noch zugeschickt. Ich hatte zunächst gedacht, Frau Kneißl, Sie seien auf einen KI-Fake reingefallen. Aber nein, dem war nicht so. Das hatte er tatsächlich ganz offiziell so geschrieben. Dazu kommentierte dann Tucker Carlson über seine Kanäle wiederum diesen Post wie folgt. Er schrieb, wie kannst du es wagen, am Ostermorgen so zum Land zu sprechen? Wer glaubst du eigentlich, wer du bist? Du postest das F-Wort am Ostermorgen und weiter. Dies ist eine Verspottung nicht nur des Islams, es ist eine Verspottung des Christentums, am Ostermorgen einen Tweet mit dem F-Wort zu senden, in dem der Mord an Zivilisten angekündigt und dann Praise to be Allah gesagt wird, ohne es zu erklären. Ja, das Ganze von einem, wie gesagt, der ehemals wichtigsten Unterstützer von Donald Trumps, von Tucker Carlson. Donald Trump hat auch schon reagiert. Er schrieb, dass Tucker Carlson stupid, ein dummer Typ sei. Er habe sich verirrt und er gehöre nicht mehr zur MAGA-Bewegung. Also wie kommentieren Sie, wie beurteilen Sie diesen innerpolitischen Konflikt zwischen Donald Trump und seinen ehemaligen wichtigen Unterstützern?
Ja, Tucker Carlson ist wahrscheinlich der für uns allen prominenteste, aber es gibt noch eine ganze Reihe von US-Amerikanern, die eben hinter ihm gestanden sind und sich heute von ihm klar distanzieren. Ob Kongressabgeordnete oder nicht mehr Kongressabgeordnete, Personen aus dem öffentlichen Leben. Tucker Carlson hat übrigens auf diesen Post jetzt noch einmal reagiert und ich habe den gestern auch auf meinem Kanal gestellt, Telegram, indem er sehr klar darauf hinweist, dass Trump in einer an sich fast für ihn unauflösbaren Situation sitzt, nämlich unter dem Druck, gewaltigen Druck Israels. Und hier wird dann wieder der Schwenk gemacht. Er schreibt es nicht, aber es schließt sich aus der Lektüre dieses seines Textes in Richtung Epstein-Files. Also die sind jetzt in den letzten Tagen ein bisschen wieder hochgekommen, weil auch Melania Trump eine Pressekonferenz unternahm, in der sie also sich klar von den Vorwürfen distanzierte, dass Jeremy Epstein Trump ihr vorgestellt hätte, dass sie gut befreundet sei mit Epstein und seinen Leuten. Sie hat sich davon distanziert. Aber Tucker Carlson lässt einzig in seinem Text Folgendes hochkommen. Er sagt, fast alle US-Präsidenten standen immer wieder unter einem gewaltigen Druck aus Israel. Er erwähnt hier auch die sogenannte Lewinsky-Gate, wenn wir uns erinnern, Bill Clinton und dieses abgehörte Gespräch zwischen ihm und seiner Praktikantin Monika Lewinsky. Auch das hätten, so Tucker Carlson, die Israelis losgetreten, weil sie einfach mitgehörtes Material hatten. Es ging damals um bestimmte bilaterale Probleme zwischen den USA und Israel, wie die Freilassung von einem israelischen Spion. Es ist ein altes Thema und das, was wir in diesen letzten zwei Jahren, wo sich viele fragen, nicht in den deutschsprachigen Medien, aber überall im Rest der Welt, fragt man sich, und in den USA ganz besonders, warum ist die US-Außenpolitik eine von Israel diktierte? Und diese Knackfrage stellt sich für die MAGA-Bewegung jetzt, ja, weil die sagen, und wir wiederholen hier etwas, was wir schon ein paar Mal aufgebracht haben, Trump wurde ein zweites Mal gewählt, weil er den Menschen versprach, ich kümmere mich um eure Kaufkraft, ich kümmere mich um illegale Migration und ich werde keine Kriege lostreten. Und genau das Gegenteil ist jetzt passiert. Also das verstört dann doch sehr viele. Tucker Carlson und viele andere werden im Moment von den Israelis und von einigen auch sagen wir mal, Medien als der schlimmste und schwerste Antisemit seit langem dargestellt. was natürlich dann wiederum die leichte Keule ist, wenn man jemanden außer Gefecht setzen will oder sozusagen zum Aussätzigen macht, wird die Antisemitismuskeule geschwungen. Und das trifft also jetzt im Moment auf jene zu, die Trumps Kriege kritisieren, mit dem Hinweis, das ist vielleicht nicht gar nicht Trump, der das alles da sozusagen beordert, sondern das ist vielmehr Israel. Und was wir ja auch sehen, und ich glaube, das wird sich noch massiv verstärken, ist ein neuer Antisemitismus in den USA, der in dieser Form, in diesem Umfang vielleicht noch nie da gewesen ist. Es gab immer einen Antisemitismus. Es gab ja auch in den späten 30er, frühen 40er Jahren genug bekannte US-Prominente, die mit Adolf Hitler in Korrespondenz standen, darunter auch John Kennedy, der Vater von John F. Kennedy, der ein bekannter Antisemit war, und nicht nur er. Es gab also aus den reicheren Zirkeln der Ostküste genug US-Amerikaner, wie auch, würde ich mal sagen, das halbe britische Adelshaus, Königshaus sowieso, aber auch der halbe britische Adel begeistert war von den Nationalsozialisten. Übrigens angemerkt, hier auch ein Winston Churchill soll mal Briefe geschrieben haben an Hitler. Also Hitler wurde erst in einem späteren Zeitpunkt zum No-Go. Aber dieser neue Antisemitismus in den USA hat diesmal vor allem damit zu tun, dass in vielen US-Zirkeln der Eindruck herrscht, es geht hier nicht um die USA, sondern es geht um Israel, und das wollen wir nicht.
Ja, und das ist auch mittlerweile schon zu einem Art Sketch geworden, dass immer mehr auch kritische ehemalige MAGA-Anhänger aus dem USA First Make America Great Again ein Israel First gemacht haben. Das scheint die neue Doktrin der US-amerikanischen Außenpolitik geworden zu sein. Und Frau Kneißl, lassen Sie uns den Fokus von Donald Trump, den USA und Nahost auch ein wenig hin zu den Themen hier in Europa wenden. Denn jetzt am diesem Sonntag, also am morgigen Sonntag, dem 12. April, finden in Ungarn sehr wichtige, für Europa und die EU wichtige Parlamentswahlen statt. Kurze Zeit vorher hat jetzt Ministerpräsident Orban seinen politischen Gegnern einen Komplott vorgeworfen. Der sagte, dass die Opposition konspiriere und versuche, Chaos und eine internationale Dämonisierung zu nutzen, um die Entscheidung des ungarischen Volkes in Frage zu stellen. So postete er es auf einem Post bei Facebook. Der Vizepräsident der USA, J.D. Vance, war jetzt auch diese Woche bei einer Wahlkampfveranstaltung in der ungarischen Hauptstadt in Budapest. Während der Kundgebung hat J.D. Vance den US-Präsidenten Donald Trump von der Bühne aus angerufen. Donald Trump erklärte in diesem Live-Telefonat vor den rund 5000 Menschen, Orban sei ein fantastischer Mann und sie hätten großartige Beziehungen. Politico hat jetzt diese Woche eine Poll of Polls veröffentlicht, wo Daten verschiedener Meinungsumfragen gesammelt und ausgewertet wurden. Diesen Angaben zufolge könne die oppositionelle Partei TISA von Peter Magyar bei den Wahlen mit 49% der Stimmen rechnen, während die Partei Fidesz von Viktor Orban nur 39% erreichen könnte. Also laut diesen Umfragen steht da womöglich ein Regierungswechsel bevor. Wie blicken Sie auf diese Wahlen jetzt am morgigen Sonntag? Wie bedeutsam sind sie für Europa? Und glauben Sie, dass Viktor Orban auch am morgigen Tage noch Ministerpräsident von Ungarn sein wird?
Es sind viel, viel mehr als nationale ungarische Parlamentswahlen. Es sind, wenn man so will, mitteleuropäische Wahlen mit einer transatlantischen Dimension. weil sie haben zitiert Trump und seine öffentliche Wahlwerbung. Wir hatten G.D. Vance, den Vizepräsidenten, letzten Dienstagabend in Budapest. Das war seit 39 Jahren das erste Mal, dass ein so hochrangiger US-Vertreter physisch in Budapest war. Wenn man den Terminplan eines US-Vizepräsidenten kennt, plus die Nacht von Dienstag auf Mittwoch war ja jene Nacht, in der Trump verkündete, er wollte ursprünglich ja die gesamte iranische Zivilisation auslöschen. Also wenn der Vizepräsident zu einem solchen Zeitpunkt nach Ungarn fliegt, bei all meinem Respekt für das Ungarnland, Madja Orsak, dann steht da doch sehr, sehr viel am Spiel. Also der macht das ja nicht einfach so und da hat er anderes zu tun. Und Trump hat auch über eine seiner Posts angekündigt, also he will send big money, ja, also da werden viele Dollar sozusagen auch noch zur Verfügung stehen für Ungarn. Vielleicht macht er das mit dem Hintergedanken, den Ungarn werden seitens der EU sämtliche Mittel entzogen, die im Zuge der EU-Fördertöpfe Richtung Budapest fließen. Ob das jetzt sozusagen der letzte Anker ist, an dem sich dann für ungarische Wähler alles entscheidet, bezweifle ich. Ja. Also Sie haben diese Umfragewerte genannt. Die sind nicht 50-50, sondern die sind, wenn ich das jetzt richtig notiert habe, 39% für Fidesz, also für die Regierungspartei, und 49% für TISA, die Oppositionspartei. Der Oppositionsführer Peter Madja war ursprünglich auch ein Fidesz-Parteiangehöriger und hatte mit Orban zusammengearbeitet. Er macht seinen Wahlkampf im Moment unter anderem mit dem Slogan: Auch ich habe einst für Fidesz gearbeitet und Fidesz gewählt. Ich habe mich geirrt. Man muss seine Fehler revidieren. Also das ist einer seiner Wahlslogans, die er verknappter unter die Leute bringt. Orban macht Wahlkampf vor allem mit dem Hinweis, wenn die anderen gewinnen, dann wird Ungarn blechen müssen, wenn ich das so sagen darf, für die Ukraine. Dann werden ungarische Mittel im Rahmen dieses gewaltigen Darlehenszusage, das ja von Ungarn derzeit blockiert werde, Richtung Kiew fließen. Das wollen wir nicht. Wir wollen unser Geld für die Ungarn. Also das ist die grundsätzliche Aussage von Orban. Wie sich hier jetzt die Wähler entscheiden, werden wir sehen. Aber vielleicht ist es nicht ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Vielleicht ist am Sonntagabend ziemlich klar, dass der eine oder der andere gewonnen hat. Umfragen können auch unklar sein. Wenn es ein Kopf-an-Kopf-Rennen ist, sein sollte, ja, wir erleben ja immer wieder, siehe Brexit, siehe US-Wahlen, immer wieder, da hängt es dann an ein paar tausend Stimmen, ja. Wenn es eine derartige unklare Ergebnis gibt, dann wird man sich streiten, dann wird man sich Wahlbetrug wechselseitig vorwerfen, dann werden Wahlkuverts untersucht werden in den diversen Wahlbüros. Also alles ist möglich. Aber Ihre Frage, wird Viktor Orban noch am Montag Ministerpräsident sein? Normalerweise, ja, wenn nicht gerade alles kippt und implodiert, ist ja eine geschäftsführende Regierung im Amt, bis die neue Regierung sozusagen die Ämter übernimmt. Aber es geht hier in Ungarn noch um sehr viel mehr. Es geht um wirklich Einmischung von außen. Und da haben wir eine EU versus US Situation. Ich habe in meinem Interview, das ich auf RT International am Dienstagabend machte, auf RT Live, unter anderem gesprochen, sehr spontan, von einer Art Stellvertreterkonflikt eben zwischen den USA und der EU im ungarischen Wahlkampf. Also wir haben eine ganz klare, offene Einmischung der USA. Der Vizepräsident fliegt hin. Der US-Präsident postet in einem Fort zugunsten Orbans. Und wir haben auf EU-Seite wahrscheinlich Millionen Cash, die über irgendwelche dubiosen Geldtransporte aus Wien kommend auch an Wahlwerber auch von der anderen Seite physisch übergeben wurden. Ja, da gab es keine Überweisungen, da wurde Bargeld physisch übergeben. Also das ist dieser Stellvertreterkrieg, dieser Stellvertreterkonflikt zwischen EU und den USA in diesen ungarischen Wahlen. In den westlichen Medien bekommt man immer wieder zu hören, Russland würde mitmischen. Ich würde sagen, das, was wir alle mitbekommen, ist vor allem eben dieser offene Konflikt zwischen Trump-Regierung versus Brüssel-Europa. Wie wird es da jetzt weitergehen? Wir machen am Gorki in dem Institut, das Sie auch kennen, das Sie besucht haben, das kein Kreml Think Tank ist. Ich darf das hier nochmals erwähnen, weil das in den österreichischen Medien immer als solches dargestellt wird. Wir sind ein Do-Tank. Wir machen keine Publikationen oder sonstige lange Berichte. Wir geben klare Empfehlungen in, ja, das kann im Versicherungsbereich sein, das kann im Bereich Maritime Shipping geben, also es kommt auf unser Thema an. In diesem Fall werden wir keine Empfehlungen machen, in diesem Fall machen wir einfach eine öffentliche Debatte am Montagmorgen um 10 Uhr Moskauer Zeit zu den ungarischen Parlamentswahlen. Und wir werden dann sehen, wie viel wir schon wissen, wie es hier weitergeht. Und wenn ich sage, das Ganze hat eine transatlantische Dimension, es hat natürlich auch eine Dimension mit Blick auf den Krieg in der Ukraine. Warum? Weil hunderttausende ungarische Staatsbürger, ja, die haben teilweise die ungarische Staatsbürgerschaft, sind ethnische Ungarn, in der Ukraine zum Militär mobilisiert werden, unter grauenhaftesten Umständen als Menschenmaterial in den Krieg hineingefüttert werden. Wir haben seit 2014 ein Verbot der ungarischen Sprache, ein Verbot von ungarischen Kulturvereinigungen in dieser Karpatenregion, wo die ungarische Volksgruppe zu Hause ist. Das war der wesentliche Grund, warum die ungarische Delegation bei den einfach seit Jahr und Tag, also seit dem Jahr 2014, darauf hinweist, Achtung, hier kommt es zu schweren Menschenrechtsverletzungen. Das hat den Rest Europas wenig interessiert, dass die russische Sprache verboten wurde, dass die orthodoxe Kirche verboten wurde. Die ungarische Seite weist seit mittlerweile 12 Jahren darauf hin, wie es um Menschenrechte und Volksgruppenschutz in der Ostukraine bestellt ist. Also das sind alles Dimensionen, die in diesen Wahlen ja auch mitschwingen.
Mhm. Ja, Frau Kneißl, und wir blicken mal noch von Ungarn rüber in meine Heimat nach Deutschland, denn dort ist jetzt in den vergangenen Tagen ja wirklich eine Skandalmeldung, hat die Runde gemacht, auch international, und zwar jene, dass alle Männer zwischen 17 und 45 Jahren sich einen Auslandsaufenthalt von mehr als 3 Monaten von der Bundeswehr genehmigen lassen müssen. Im Gegensatz zu älteren Versionen des Wehrpflichtgesetzes ist diese Vorschrift nicht auf den Verteidigungs- oder Spannungsfall begrenzt, ja nicht einmal auf die Einführung einer Wehrpflicht. Es gibt auch keine getrennte Regelung für Kriegsdienstverweigerer, wie das noch zu den Zeiten der Fall war, als die einen Wehr- und die anderen Ersatzdienst leisteten. Das SPD-nahe Redaktionsnetzwerk Deutschland hat jetzt diese Woche ein Interview mit Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius geführt, der in diesem Gespräch klargestellt hat, dass wehrfähige Männer derzeit keine Genehmigung für lange Auslandsreisen brauchen. Er sagte, ich zitiere ihn einmal, in der aktuellen Friedenszeit wird es keine Genehmigungsverfahren geben. Wir setzen die Genehmigungspflicht aus, solange der Wehrdienst freiwillig ist. Auslandsreisen müssen also auch nicht angezeigt oder angemeldet werden. Ich habe bereits veranlasst, dass der entsprechende Erlass, an dem meine Fachleute bereits arbeiten, schnell umgesetzt wird. Dazu schrieb jetzt die juristische Website Legal Tribune Online Folgendes. Und zwar schrieben sie unter der Artikelüberschrift, denn sie wissen nicht, was sie tun. Überzeugend ist dieser Ansatz nicht, schon weil eine Verwaltungsvorschrift nicht dazu taugt, einen Fehler in einem Gesetz zu korrigieren. Eine Verwaltungsvorschrift entfaltet als bloße Innenrechtsnorm keine unmittelbare Wirkung gegenüber dem Bürger. Ja, Frau Kneißl, diese Meldung machte auch international Schlagzeilen. Ich habe viele Berichte gelesen von BBC über CNN bis hin zu Fox News, die sich doch darüber gewundert haben, dass in Deutschland junge Bürger, wehrpflichtige Bürger, das Ausland nicht mehr besuchen dürfen, ohne sich dafür eine offizielle Genehmigung einholen zu müssen. An was erinnert Sie eigentlich derartige Zustände und derartige Genehmigungsverfahren? Ist das ganz normal in einer liberalen Demokratie, wie wir ja eine sein wollen?
Ist es nicht, aber es erinnert an, ich würde mal sagen, an das 19. Jahrhundert, als Nationalstaaten entstanden. Deutschland ist ein junger Nationalstaat. Ja. Vergessen wir nicht das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Das war ein Fleckenteppich, der sich kreuz und quer über Europa zog, mit vielen unabhängigen, souveränen Fürstentümern und Königshäusern. Der deutsche Nationalstaat ist eine sehr, sehr junge Schöpfung. Das war Otto von Bismarck 1871. 18. Januar im Spiegelsaal von Versailles wurde sozusagen der deutsche Kaiser geschaffen. Vorher gab es das nicht. Was war mit diesen Preußen und mit diesem dann deutschen Kaiserreich immer verbunden? Lassen Sie mich hier ein altes Zitat, das in Europa kursierte, das ein Heinrich Heine, glaube ich, auch verwendete. Preußen, das ist nicht ein Land, das sich eine Armee hält, sondern eine Armee, die sich ein Land hält. Also die militärische Dimension Preußens und dann aus dem preußischen Königshaus hineingehend in das deutsche Kaiserhaus war immer eine militärische. Und die Nationalstaaten und die Schaffung des Bürgers, des Staatsbürgers, nicht nur des Untertanen, war immer auch mit der Frage Wehrpflicht verbunden. Also das Staatsbürgerschaftsrecht des 19. Jahrhunderts, wenn man so sagen darf, war ein Bürger, ein Soldat. Daher auch das alte Recht des Jus Sanguinis, das heißt, man vererbt seine Staatsbürgerschaft. Warum hatten die so ein Interesse? Weil sie Soldaten brauchten, ja? Ob für die Kriege des 19. Jahrhunderts oder später. Also mich erinnert das an das 19. Jahrhundert, mich erinnert das an die Entstehung sozusagen der allgemeinen Wehrpflicht, die ja vorher in dem Umfang nicht gegeben war. Und das, was sich jetzt in Deutschland abspielt, danke für das Zitat, das Sie hier eingebracht haben, was diese Verwirrung rund um Gesetz versus Verwaltungsvorschrift bildet. Ich würde sagen, es zeigt nur wieder, wie schwach die deutsche Logistik ist. Das ist übrigens auch ein Problem, das wir in Österreich haben. Kein Verfassungsdienst mehr schreibt ordentliche Gesetze, also lesbare und mit der Verfassung konforme Gesetze. Wir haben hier die Situation, dass sich eigentlich nur logisch das fortsetzt, was ja Pistorius mit seiner Aussage vor 3 Jahren begann, nämlich die Deutschen müssen kriegstüchtig werden, deutsches Land muss kriegstüchtig werden. Ich erinnere mich an unser erstes Gespräch zu diesem Thema, als Pistorius also sein Plan soll vorgab, noch damals in der Scholz-Regierung, er war ja der einzige Minister, der aus der Scholz-Regierung in die Merz-Regierung überwanderte, und von wegen, wir wollen so und so viel Panzer kaufen, wir wollen so und so viel Geld in den Etat der Bundeswehr hineingeben. Ich sagte damals, das wird nicht nur eine Geldfrage bleiben, sondern das ist eine Frage der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht, und zwar einer Wehrpflicht, die dann weit über das hinausgehen wird, was vor ihrer Aussetzung bestand. Ja. Und wir sehen diese Debatte in Frankreich, in Großbritannien, in Österreich, das übrigens noch eine allgemeine Wehrpflicht hat und auch praktiziert, aber die reduziert sich auf ein paar Monate. Wir sehen Schweden, dass die allgemeine Wehrpflicht für Männer und Frauen vor 3-4 Jahren wieder eingeführt hat. Und nur jetzt kommt hier wirklich ein Eingriff in das in die freie Entscheidung jedes deutschen Bürgers. Jeder, der einen Pass hat, der Pass der Bundesrepublik Deutschland trägt, ist jetzt per Gesetz verpflichtet, eben bei den deutschen Behörden, um eine Erlaubnis anzusuchen, wenn er sich für länger als 3 Monate ins Ausland begibt. Das kann zu Studienzwecken sein, das kann eine Weltreise sein, das kann was auch immer sein. Nun ist dieses Gesetz so schwammig formuliert, dass einfach nicht klar ist, was die Konsequenzen sind. Also was passiert dann, wenn Sie das nicht machen? Erhalten Sie eine Verwaltungsstrafe? Wird Ihr Pass eingezogen? Oder was passiert? Das ist nicht klar. Aber das Echo auf diese neue Vorschrift, Gesetzesvorschrift, ist entsprechend groß, zu Recht. Weil, wir sind wieder bei Boris Pistorius, Deutschland muss ja kriegstüchtig werden. Und da gilt, jeder Staatsbürger ist ein Soldat. Das heißt, wir kommen weg von dem, was wir jahrzehntelang in Deutschland hörten. Wann hörten wir schon das Wort deutsche Bürger? Wir hörten eigentlich meistens nur deutsche Konsumenten. Ja? Also es ging immer nur um die Konsumenten, um die Verbraucher, um die deutschen Leser, um die Medienkonsumenten und ich weiß nicht was. Mittlerweile ist eigentlich wenig da, dass man noch konsumieren kann. Und daher sind wir wieder zurück zum Ausgangspunkt. Jeder Bürger ist in erster Linie ein Soldat.
Ja, mit dieser neuen Realität müssen wir uns in Deutschland noch anfreunden. Aber nachdem jetzt die meisten Menschen ausgestorben sind, die Krieg tatsächlich noch selber erfahren haben, lässt sich das kommunikativ über die Medien und von den führenden Politikern wohl so durchexekutieren, dass man es schafft, dass die deutschen Bürger das über sich ergehen lassen und auch bereit sind, an der Front für fremde Interessen ihr Leben zu lassen. Frau Kneißl, zum Abschluss unseres heutigen Podcasts möchte ich noch mit Ihnen auf ein Thema zu sprechen kommen. Ja, was ist es? Ein Ablenkungsthema, wahrscheinlich in allererster Linie, denn die NASA hat am Mittwoch jetzt ihren ersten bemannten Mondflug seit über 50 Jahren gestartet. Die Mission Artemis 2 begann mit dem Start vom Kennedy Space Center in Florida. Sie markiert den Beginn eines neuen Zeitalters des Wettlaufs im Weltraum. Artemis 2 ist die zweite Mission des Artemis-Programms der NASA. Ziel ist es, bis 2028 Menschen auf dem Mond zu landen und in den 30er Jahren dann eine permanente Mondbasis zu errichten. Das Raumschiff verbrachte 24 Stunden in einer hohen Erdumlaufbahn, rund 74.000 Kilometer über der Erdoberfläche, führte dort Systemtests durch, bevor dann die Triebwerke von Orion am Donnerstagabend zündeten und das Raumschiff auf Kurs zum Mond brachten. Damit haben die Astronauten der Artemis-2-Mission als erste Menschen seit mehr als 50 Jahren die Erdumlaufbahn verlassen. Ja, nach diesem spektakulären Flug um den Mond sind die 4 Astronauten seit dem gestrigen Tag wieder zurück auf der Erde. Wie geplant landete die Orion-Kapsel im Pazifik vor der Küste Kaliforniens. Ja, Frau Kneißl, wie haben Sie dieses Spektakel verfolgt? Und ich meine mich zu erinnern, dass Sie bei Ihrem Telegram-Kanal ein Cartoon gepostet haben, in dem das Ganze auch mit den Epstein-Akten in Verbindung gebracht worden ist. Also was sind da Ihre abschließenden Gedanken zu diesem Thema, Frau Kneißl?
Ja, will man die tief zerrissene US-amerikanische Bevölkerung wieder auf einen grünen Zweig bringen und so etwas wie Nationalstolz weit über die ideologischen Gräben schaffen, dann fliegt man auf den Mond oder zumindest um den Mond herum. Und es zeigt sich in der Berichterstattung, in Interviews, dass hier so etwas wie ein neuer nationaler Enthusiasmus, das erzeugt patriotische Gefühle. Hurra, wir sind wieder im Weltraum. Und das ist zweifellos, würde ich sagen, nicht nur Ablenkung, Sie haben es erwähnt, als diese Mondexploration, diese Weltraum Expedition in Planung war und umgesetzt wurde, da wusste man ja sicherlich noch in keiner Weise etwas von einem Iran-Krieg. Da wusste man noch nichts, etwas in dem Umfang von Epstein-Files, die in diesem Cartoon am Mond verbuddelt werden. Aber es erzeugt eine nationale Euphorie. Und lassen Sie mich hier Folgendes kurz anmerken. Das ist etwas, was die US-Bevölkerung mit der russischen Bevölkerung sehr, sehr stark verbindet. Es ist dieser Enthusiasmus für den Weltraum. Die Begeisterung für den Astronauten, eben in den USA, in Russland ist der Astronaut der Kosmonaut. Es gibt hier in vielen Dörfern auch eben Menschen aus sehr einfachen Verhältnissen, die zu Kosmonauten wurden, die eben in den Kosmos flogen. Erinnern wir uns, der erste Mensch, der überhaupt in den Weltraum flog, das war der Russe Juri Gagarin. Und der überhaupt zum Superstar weltweit wurde, als er das machte und für die Sowjetunion damals das Aushängeschild Nummer eins war. Also wir hatten auch eine Veranstaltung rund um Juri Gagarin und seine diplomatische Rolle vor einigen Monaten an unserem Institut. Und ich würde sagen, das war die Hochzeit der russischen Soft Diplomacy, wenn man so will. Ja, also das hat sich danach nie mehr wieder in dieser Form wiederholt. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass in den Weltraum vorstoßen, im Weltraum präsent sein, vielleicht auch eine Marslandung, das ist etwas, was in den USA und in der Sowjetunion und heute in Russland einfach immer die Öffentlichkeit sehr beschäftigt. Also da ist jede Großmutter mit am Bildschirm und dabei. Das ist inspirierend für junge Leute. Ich will ein Astronaut werden. Ich will ein Kosmonaut werden. Auch hier in unserer Dorfschule gibt es einen Ausstellungsraum für einen solchen Kosmonauten. Und erinnern wir uns Elon Musk und seine utopischen Pläne rund um ein Leben auf dem Mars. Wird auch hier von russischen Offiziellen immer wieder sozusagen das Weltraumthema kommt hoch und Pläne sind da. Also ich würde sagen, wenn Trump halbwegs geschickt jetzt vorgehen würde, sollte er weniger posten, wen er wo wie vernichten will, ob jetzt den Iran oder Tucker Carlson oder wen auch immer. Er sollte sich wirklich einmal mit den positiveren Nachrichten beschäftigen und auf dieser Klaviatur spielen, weil das schafft in den USA so etwas wieder wie ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Wie lange das andauernd wird, wird sich weisen. Ich würde mal sagen, nicht so lange. Ja. Also da wird kein Neil Armstrong hervorgehen aus dem Ganzen. Das verpufft in unserer Zeit, wo alles sehr schnell wie der Schnee von gestern ist. Aber Artemis II schafft andere Bilder als die Bilder der USA, als das Land, das Kriege über den Rest der Welt bringt.
Ja, es ist, das haben Sie ganz treffend gesagt, natürlich jetzt in dieser Zeit, in der natürlich auch ein Propagandakrieg herrscht, einfach ein gefundenes Fressen, auch gerade für Donald Trump, um abzulenken von den innenpolitischen Verwerfungen rund um Epstein und das gespaltene Magerlager. Frau Kneißl, mit dieser finalen letzten Einschätzung Ihrerseits bedanke ich mich wiedermals recht herzlich für diesen sehr ausführlichen Podcast heute. Wir haben etwas länger gesprochen als sonst, aber es war eben auch viel auf dem Tisch. Ich wünsche Ihnen jetzt noch schöne Ostertage in Russland und freue mich, wenn wir uns dann nächste Woche wieder zusammenfinden.
Vielen Dank, lieber Flavio von Witzleben, für die immer sehr angenehmen Gespräche mit Ihnen und wünsche all unseren Zuhörern, denen, die orthodoxen Ostern feiern, ein friedliches Osterfest und allen anderen einen schönen frühlingshaften Sonntag.
Das wünsche auch ich Ihnen, liebe Zuschauer. Ich hoffe, Sie genießen den Sonntag, das Wochenende und auch die nächste Woche, wann auch immer Sie diesen Podcast hören. Und ich freue mich, wenn Sie dann nächste Woche wieder zuschalten zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.